Ja, ich freute mich auf den heutigen Gottesdienst. Ich ging so gedanklich einige von euch durch und es kamen mir einfach so viele positive Eigenschaften in den Sinn. Und ich fand, es sind so coole Menschen hier. Es ist ein Vorrecht, mit euch unterwegs zu sein. Und ich habe eine Frage. Wer von euch hat schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt? Aber jetzt die zweite Frage. Wer von euch hat schon mal jemand anderem gewünscht, dass er ein schlechtes Gewissen hat? Einmal hat jemand meinen Computer gehackt und der, oder vielleicht war es auch eine Frau, ging nicht nur in den Computer, sondern hat auch meine Passwörter geändert. Ja, da sitzt du vor dem PC wie so ein hirnamputierter Schimpanse und kommst nicht rein. Und dann hat diese Person auch noch einen Bettelbrief versandt mit meiner E-Mail-Adresse und mit meinem Namen. Und darunter natürlich nicht das Konto von mir angegeben, sondern irgendein dubioses Konto. Dann kamen die Anrufe. Du Daniel, was ist, bist du in Not? Diese Person habe ich ein schlechtes Gewissen gewünscht. Ich hoffte, dass sie nicht schlafen kann, bis sie alles in Ordnung gebracht hat. Aber das war dann nicht der Fall. Vielleicht hat die Person auch die E-Mail-Adresse nicht mehr gefunden, meine, zu mir, um sich zu entschuldigen. Ich kenne aber auch das andere. Selber ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich hatte jahrelang ein schlechtes Gewissen. So eine dumpfe Stimme. Hey, du solltest mehr tun. Daniel, du solltest mehr tun. Mehr für Gott tun. Das drückte mich runter. Es machte mich hart. Es raubte mir die Freude, auch die Freude gegenüber Gott. Und ich werde in den nächsten 35 Minuten mit euch drei Verse betrachten, die uns helfen, klar zu denken. Wann sollten wir ein schlechtes Gewissen haben? Und vor allem, wie können wir davon frei werden? Ich habe ein Skript gemacht hinten. Ihr könnt also ganz ruhig einfach hier sitzen und sagen, hey, was willst du mir sagen? Ich muss nicht alles aufschreiben, weil ihr wisst, wenn ihr wollt, könnt ihr das nachher nehmen und könnt alles nachlesen mit Querverweisen und allen Bibelstellen und so weiter. Konzentrier dich darauf, dass Gott einfach jetzt zu dir reden kann. Ich bin so begeistert von diesen Versen, weil sie sind wie ein Schlüssel und ich habe es erlebt, wie sie befreien und wie es wirklich Realität ist. Und wir lesen sie, wenn du eine Bibel da hast, schlag doch auf, Kolosser 2, die Verse 13 bis 15, sie sind auch hier im Flyer. Und ich lese da mal, Kolosser 2, Vers 13 bis 15. Ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen und euer Fleisch war unbeschnitten. Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottesfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Einzug über sie errungen. Der Text ist etwas sperrig, aber das macht nichts. Wir gehen da einfach Stück für Stück durch. Und die erste Zeile, die können wir zusammenfassen mit zwei Worten. Ihr wart tot und unbeschnitten. Und das können wir uns so vorstellen. Gott hat die Welt gemacht. Und das Meisterstück, das er darauf gemacht hat, waren wir Menschen. Da hat der Mensch gemacht. Das Geniale ist, er hat uns eigentlich dreiteilig gemacht. Er hat den Leib geschenkt, das heißt einen Körper. Und das ist so phänomenal, wenn wir uns nur mal die fünf Sinne vor Augen haben. Was wir da alles können, was der Körper alles kann, es ist phänomenal. Aber dann hat er auch die Seele geschaffen. Und auch das ist ein riesiges Geschenk. Wir haben nicht nur einen Körper, sondern eine Seele. Das heißt, wir können fühlen. Wir können denken. Wir haben einen Verstand. Zum Beispiel, wie wir handeln können, wenn so etwas eintritt. Dann können wir kombinieren und wir können mit dem Verstand Dinge tun, die einfach fantastisch sind. Aber das Phänomenalste, was Gott dann gab dem Menschen, ist nicht nur der Leib, die Seele, sondern er hat uns einen Geist gegeben. Und dieser Geist, das ist die Möglichkeit, mit dem Geist Gottes zu kommunizieren. Das heißt, wir können da in Kontakt kommen, in Kontakt sein mit Gott. Es ist ein unheimliches Vorrecht. Es ist die Zentralstelle in uns. Und so hat Gott den Menschen geschaffen, phänomenal. Aber leider blieb das nicht lange so. Der Mensch sagte, ich brauche Gott nicht, ich will das nicht. Ich habe ein Skript geschrieben, wie das ging, könnt ihr es nachlesen oder auch in der Bibel nachlesen. Der Mensch wollte selber sein wie Gott und er kippte Gott raus. Und diese Station ist jetzt nur noch dunkel. Das heißt, die Beziehung zu Gott ist weg. Gott wohnt nicht mehr im Menschen. Und die Folge war, die Verbindung zu Gott ist tot. Der Mensch war weiterhin phänomenal. Der Leib funktionierte immer noch, die Seele funktionierte immer noch. Und deshalb konnte er Geniales tun. Aber der Geist war tot. Was ist das Kennzeichen von Totsein? Was sagt ihr da? Was stellt man fest, wenn etwas tot ist? Leblos. Kann ein Toter sich wieder selbst erwecken? Nein. Und so konnten Menschen natürlich schon andere Menschen zeugen. Aber dieses Totsein blieb. Das blieb über alle Generationen. Das konnte nicht von sich aus plötzlich lebendig werden. Und so blieb der Mensch innerlich tot. Dieser Geist, der blieb tot. Und deshalb schreibt Paulus den Kolossern, ihr wart tot. Und er schrieb das zweite Wort, unbeschnitten. Was heißt denn so etwas? Die Beschneidung war damals das Zeichen, zum Volk Gottes zu gehören. Und jetzt sagt Paulus diesen Menschen, ihr wart unbeschnitten. Das heißt, ihr habt nicht zum Volk Gottes gehört. Das müssen wir uns mal geben. Das waren zum Beispiel Juden oder andere ganz religiöse Leute. Ihr Körper, die haben geopfert, die gingen zum Tempel, die haben sich schon investiert. Ihr Verstand, die Seele. Die glaubte, dass es Gott gibt. Die haben gebetet. Und trotzdem sagte er, ihr gehörtet nicht zu Gottes Volk. Weshalb? Weil dieser Teil fehlte und die Kommunikation zu Gott nicht da war. Und so ist es bis heute. Jeder Mensch, der einfach so geboren wird, der wird so geboren. Ohne dass Gott in ihm wohnt und ohne Verbindungsmöglichkeit. Das meint der erste Teil. Ihr wart tot und unbeschnitten. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Wenn ihr nachlest in Vers 14, da heißt es, dass da sogar ein Schuldschein auf uns ausgestellt wurde. Stellen wir uns das vor. Das heißt, wir sind nicht nur tot, sondern es wurde sogar ein Schuldstein ausgestellt, und zwar, weil wir den Forderungen Gottes nicht gehorchten. Was sind denn die Forderungen Gottes? Genau, in den 10 Geboten werden sie ganz knapp zusammengefasst. Wir können auch andere Stellen nehmen, aber da haben wir eine ganz klare Zusammenfassung. Und jedes Mal, wenn wir die 10 Gebote lesen, können wir schauen, okay, wie ist es mit mir? Wie stehe ich gegenüber diesen Forderungen? Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, einmal uns Gedanken zu machen. Ihr habt im Flyer diese 10 Gebote zusammengefasst. Wir gehen sie mal miteinander durch. Könnt mal den Flyer nehmen. Da ist das erste Gebot: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Klaus Vogelmann hat in der letzten Predigt, letzten Sonntag darüber gesprochen, was es heißt, andere Götter zu haben. Und es bedeutet, ich soll Gott mehr vertrauen, ich soll ihn mehr lieben als alles andere. Dann heißt es, du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Also ich soll Gott ungeteilt lieben. Und zwar nicht den Gott, den ich mir zusammenbastle. Das wäre eben ein Bild von Gott, sondern ihn selber, wie er in der Bibel sich vorstellt. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Das kann auch ein Prediger gut. Irgendwie Gott für seine Zwecke einsetzen. Gott hat mir gezeigt. Da bin ich total vorsichtig. Wer sagt denn, dass es nicht ein seelischer Eindruck ist? Halte den Ruhetag, den 7. Tag. Da werden wir in einer speziellen Predigt darauf einkommen, weil der Text geht dann im Kolosserbrief, geht auf diese Frage ein. Dann 5. Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist eine innere Haltung, die sich natürlich auch äußerlich äußert. Du sollst nicht morden, weder mich selber noch andere. Du sollst nicht ehebrechen, das beginnt natürlich in den Gedanken. Du sollst nicht stehlen, auch ein Ausdruck von Lieblosigkeit. Und du sollst nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen, auch nicht schmeicheln, das ist auch unwahr, wenn es geschmeichelt ist. Und das letzte Gebot, du sollst nicht begehren, etwas an dich zu bringen, das deinem Mitmenschen gehört. Das sehen wir. Gerade beim letzten Gebot wird es am deutlichsten. Man kann sagen, ja, das schadet doch niemandem, wenn ich irgendetwas begehre, solange ich nichts tue. Aber Gott verbietet uns das sogar, weil er weiß, wir schaden uns. Und so sind die Gebote für uns selber gemacht. Wir nehmen uns jetzt Zeit, wo du die Möglichkeit hast, einfach diese Gebote durchzugehen und sagen, wie steht es denn in Bezug auf mich? Also wenn ich jetzt da mir vorstelle, da ist so ein Schein, wie stehe ich vor Gott, vor diesen Forderungen? Und ich lade dich ein, einfach jetzt eine Zeit mit Gott zusammen zu sein, mit diesen Forderungen. Geh die Stück für Stück durch. Und bevor du das machst, kannst du überlegen, wie weit öffnest du deine Herzenstür? Öffnest du sie 10%, sagst, ja, Gott, also bitte rede nicht. Ich will eigentlich gar nicht hören, was du sagst. Willst du sie im 50% öffnen, deine Herzenstür? Oder willst du 100% öffnen und sagen, Jesus, rede du zu mir, ich lese jetzt deine Forderungen. Und wenn ich irgendwo nicht bestehe, wenn irgendwo etwas aufdecken willst, dann deck es auf. Und wenn Jesus etwas aufdeckt, dann kannst du eines wissen. Er hat nur ein Motiv. Liebe. Weil er dich liebt. Und er möchte zwei Sachen, wenn er etwas aufdeckt. Er möchte dich bewahren vor etwas und er möchte dir etwas Besseres schenken. Zwei Dinge. Er möchte dich bewahren und er möchte dir etwas Besseres schenken. Also wir nehmen uns eine Zeit, nimm diese Forderungen, die Gott stellt an uns und rede einfach mit ihm über die einzelnen Themen. Eine Zeit kann sehr deprimierend sein, weil plötzlich merkt man, hey, wie es im Text steht, da bin ich angeklagt. Da gibt es Punkte. Zu Recht. Das sind Dinge, die nicht in Ordnung sind. Das tut weh, zu sehen, hey, ich kann nicht bestehen vor Gott. Aber zum Glück geht dieser Vers weiter. Ihr habt es sicher schon gesehen in Vers 14. Da heißt es, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Was genau hat Gott ans Kreuz genagelt? Nicht die 10 Gebote, nicht die Forderungen. Auch nicht einfach, dass er die Sünde genommen hätte und steril so ans Kreuz genagelt hätte. Nein, Jesus musste jede Sünde, die jemals gemacht wurde, auf sich nehmen, selber zur Sünde werden. Und dann wurde Jesus ans Kreuz genagelt. Und mit ihm auch unsere Schuld. Das heißt, wenn wir jetzt nur mal das zusammennehmen, was wir jetzt hier jeder aufgeschrieben hat, wo wir den Forderungen nicht genügend getan haben. Wenn wir nur mal von uns das aufgeschrieben haben, dann musste Jesus das alles werden. Wenn jemand von euch geschrieben hat, ja, ich habe da gestohlen. Dann musste Jesus zum Dieb werden. Wenn jemand aufgeschrieben hat, ja, ich habe betrogen. Dann musste Jesus zum Betrüger werden. Wenn jemand die Ehe gebrochen hat, musste er zum Ehebrecher werden. Und dann wurde er so ans Kreuz genagelt. Mit unserer Schuld. Es ist unsagbar. Was es jetzt gekostet hat, aber auch was für ein Vorrecht es für uns ist. Und die Frage ist, nimmst du dieses Angebot in Anspruch oder nicht? Es gibt immer wieder Leute, die spielen Lotto, aber die holen ihren Gewinn nicht ab. Ich habe gelesen, dass in Österreich im Jahr 7 Millionen Euro nicht abgeholt werden. Das heißt, die haben Lotto gespielt, die haben etwas gewonnen, aber es nützt ihnen null. Sie haben das Geld nicht, weil sie es nicht in Anspruch genommen haben. so ist es auch mit der Schuld. Es nützt dir null, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, auch mit deiner Schuld, wenn du es nicht persönlich in Anspruch nimmst. Beim Lotto gibt es auch ein zu spät. Die Wartefrist ist 3 Jahre. Stell dir vor, du hast Lotto gespielt, hast dich nur auf den Hauptgewinn konzentriert und nach 3,5 Jahren stellst du fest, ich hätte ja doch einen Nebengewinn gemacht, 50.000 Euro. Aber jetzt ist es zu spät, ich kann es nicht mehr abholen. Und so sagt die Bibel, dass es auch in Bezug auf dieses Angebot ein zu spät gibt. Und ich sage das nicht, um Druck zu machen, sondern ich muss es sagen, weil es in der Bibel steht. Es gibt auch ein zu spät in Bezug auf dieses Angebot. Und so kannst du es ganz für dich persönlich in Anspruch nehmen. Beides. Du kannst Jesus bitten, komm in mein Herz, nimm Wohnung auf. Du kannst ihn rein bitten, damit das wieder erfüllt wird. Und du kannst das ganz persönlich in Anspruch nehmen, dass es funktioniert, dass Jesus deine Schuld nimmt und da ans Kreuz genagelt hat. Keine Angst, ich mache das Loch wieder zu. Du kannst es ganz persönlich für dich in Anspruch nehmen. Und dann hast du etwas davon. Dann ist dieser Kontakt wieder da. Und du kannst wieder atmen. Du kannst wieder kommunizieren mit Gott. Es ist so ein gewaltiges Angebot. Und du hast nachher die Möglichkeit dazu. Aber wir möchten noch den 15. Vers betrachten. Lesen wir ihn. Da heißt es, und die gottfeindliche Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Wer hat schon mal so die Bibel gelesen und gedacht, boah, ich habe keinen Schimmer, was hier steht. Willkommen im Club, das geschieht mir oft. Aber hier kam ich ziemlich ins Schwitzen, weil es ist so, im Kids-Treff nehmen sie ja immer die gleichen Texte durch, also jetzt heute auch den Text, den wir hier durchnehmen. Und damit sie genügend Zeit haben, um sich vorbereiten, schicken wir ihnen die Predigt 14 Tage vorher. Okay, jetzt war es schon Samstag und ich hatte keine Ahnung, was heißt das? Was heißt das? Okay, gottesfeindliche Mächte und Gewalten entwaffnet, was heißt ein triumphaler Sieg? Ich hatte keine Ahnung und ich wusste, heute Abend muss ich das Zeug abgeben. Und ich kam ziemlich stressig, habe ich gebetet, Herr Jesus, zeig mir, was heißt das? Und es ist genial, ein paar Stunden später hatte ich die Antwort. Und ich will das mit einer Armbrust demonstrieren. Im Epheserbrief heißt es, dass Satan uns mit feurigen Pfeilen versucht zu treffen. Und in Offenbarung wird er als Ankläger bezeichnet. Und er hat es vor allem auf die Gläubigen abgesehen. Und was ist die Waffe, die der Teufel hat? Wie? Pfeil und Bogen. Ja, aber was ist seine geistliche, wo kann er mich angreifen? Ja, genau, wenn ich gesündigt habe. Die Waffe ist meine Sünde. Weil wenn ich irgendetwas, eben diesen Forderungen nicht entspreche, dann geht er sofort zu Gott und sagt, du gesinnt, Herr Daniel. Und er geht nicht nur mehr zu Gott, er geht auch zu mir. Ja, Daniel, schon wieder warst du lieblos, hat doch keinen Sinn mehr, gib doch auf. Hör doch auf, du kriegst sie hin. Und jetzt kommt das Wesentliche. Mit dem, dass Jesus diese Schuld ans Kreuz genagelt hat, hat er gleichzeitig auch Satans Waffe ans Kreuz genagelt. Weil Satan hat keine Waffe mehr. Wenn ich Vergebung habe, habe ich Vergebung, da hat der nichts mehr anzuklagen. Und das ist phänomenal. Und das meint dieser Vers hier. Früher im Römischen Reich, wenn jemand von einer Schlacht nach Hause kam, siegreich, dann wurde so ein Triumphzug gemacht. Vorne der Feldherr, dann die Armee und hinten waren die Gefangenen. Denen wurde die Waffe abgenommen, denen wurde alle Kriegskleidung abgenommen, dass sie keinen Schutz mehr hatten. Teilweise waren die fast nackt. Die wurden gefesselt und öffentlich zur Schau gestellt. Und das nimmt nun dieser Vers und sagt, indem dass Jesus unsere Schuld vergibt, ist Satan entwaffnet. Und das weiß er, das weiß auch die unsichtbare Welt. Und das ist phänomenal. Nehmen wir dieses Bild. Einige Leute sagen, ja, du musst dir selber vergeben. Ja, hallo, ich kann mir nicht vergeben. Tatjana, wenn ich dein Auto zu Schrott fahre, dann kann ich nicht sagen, ja gut, ich vergebe mir. Vergeben kann nur der, der zu Schulde gekommen ist. Ich kann mir nicht vergeben. Aber ich muss es auch nicht. Wenn ich dieses Bild vor Augen habe, weiß ich, nee, ich muss mir nicht vergeben, sondern ich muss die Vergebung, die Gott geschenkt hat, vor Augen haben. Und auch für mich in Anspruch nehmen. Im Hebräerbrief steht, dass kein anderes Opfer möglich ist für die Vergebung unserer Schulden. Auch das eigene Opfer des sich selbst Anklagens und ja, sich selber zermürben, der Selbstkasteiung ist nicht mehr nötig. Und das ist phänomenal. Und deshalb bin ich so begeistert, weil ich erlebt habe, es ist möglich, dass hier Christus in mir wohnt. Es ist möglich, dass der Kontakt da ist. Und es ist möglich, dass alle Schuld vergeben ist und der Teufel kein Anrecht hat, mich anzuklagen. Es ist so genial. Und wir haben jetzt eine Zeit, wo du dich fragen kannst, wohnt Christus in mir? Wenn Christus nicht in mir, in dir wohnt, dann bitte ihn, wenn du das möchtest, dass er in dein Leben kommt, dass er dich erfüllt. Die zweite Frage, dass du dich fragst, habe ich Jesu Angebot der Vergebung in Anspruch genommen? Das müssen wir immer wieder neu, auch wenn Christus in mir wohnt, muss ich das immer wieder neu. Und er sagt, habe ich das Angebot ganz klein in Anspruch genommen? Und wenn der Teufel kommt, sage ich, hey, hier, deine Waffe hängt auch am Kreuz, mit meiner Schuld. Du hast im Flyer ein Gebet. Und wir werden wieder eine kurze Zeit der Stille haben, wo du, wenn du möchtest, dieses Gebet für dich vor Gott sagen kannst. Es geht nicht um die Worte, um die Wortwahl, das ist alles nur mal ein Vorschlag. Und du kannst es so, oder du kannst es mit eigenen Worten. Aber du hast die Möglichkeit, einfach so vor Gott zu kommen, um mit ihm zu reden. Und ich werde dann ganz kurz noch etwas dazu sagen. Ja, danke, Jesus Christus, für dieses Angebot, das du schenkst. Und dass ich selber einfach so begeistert sein darf, weil ich es erlebe, weil es nicht Theorie ist. Danke, dass wir so viele kennen, die das auch erlebt haben. Und danke, siehst du, wer das bis jetzt noch nie erlebt hat und vielleicht jetzt heute das erste Mal machte oder eine Schuld ganz klar einfach bekannte. Danke dafür. Danke, dass du einfach mit uns weitergehst. Amen. In den Evangelien erwähnt Jesus dreimal eine Sünde, die nicht vergeben wird. Die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Mir macht das immer Angst. Habe ich jetzt das begangen oder nicht? Kann mir jetzt vergeben werden oder nicht? Wer sich interessiert, ich habe im Skript das etwas ganz kurz erläutert, was das im Zusammenhang heißt. Und du kannst dich da beschäftigen. Für die Kleingruppen habe ich etwas Geniales vorgeschlagen, dass ihr mal überlegen könnt oder durchspielen könnt, was eigentlich Vergebung im Alten Testament war. Also ihr spielt, die das möchten, eine Familie im Alten Testament und ihr möchtet jetzt Vergebung. Und da gibt es so verschiedene Stationen, die ihr gehen könnt. Was müsst ihr machen, bis euch vergeben wurde? Zur Zeit im Alten Testament, wenn ihr jetzt als Juden gelebt hättet. Also ich wünsche euch eine ganz spannende Kleingruppe, auch den anderen, die noch anderes vertiefen, das passt genauso, eine ganz tolle Zeit. Und wir werden jetzt aufstehen und einfach Gott loben, in Singen, also mit Singen, ihm danken. Könnt auch etwas in die Gänge stehen, damit ihr Platz habt. Und wenn du das erste Mal jetzt so eine Entscheidung getroffen hast, wenn du gesagt hast, ja, ich möchte mit Jesus gehen, oder etwas bekannt hast, wo du sagst, das wäre gut, noch mit jemandem zu besprechen. Ich werde jetzt ins Freie gehen und komm doch während dieser Zeit des Singens auch ins Freie. Wer das erste Mal jetzt einfach so gesagt hat, ich komme in mein Leben, Herr Jesus, dem würde ich gerne so ein Neues Testament schenken und einfach ja, mit dir kurz reden. Und so werden wir jetzt die Predigt abschließen, stehen wir auf, singen und danken Gott.